Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 210, Dagmar Spanzel, glücklich ohne Grund und die sieben Säulen der Resilienz. Als internationale Führungskraft war Dagmar Spanzel ganz oben auf der Karriereleiter, bis ihr Körper streikte und sie in eine tiefe Krise stürzte. Dagmar hörte auf ihren Körper und startete neu als Transformationscoach und Resilienztrainerin. Sie zeigt, wie wir inneres Glück unabhängig von äußeren Umständen finden können. Sie teilt ihre Erkenntnis über die sieben Säulen der ganzheitlichen Resilienz, die als Grundlage für nachhaltigen Erfolg dienen. Mit ihrer Expertise unterstützt sie nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen dabei, eine positive Unternehmenskultur zu schaffen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden in den Vordergrund zu stellen. Dagmars Botschaft ist klar. Durch Eigenverantwortung und innere Stärke können wir nicht nur unsere persönliche Zufriedenheit steigern, sondern auch Höchstleistung im Berufsleben erzielen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Und wir haben ja so viele Menschen, die durchaus Verantwortung übernehmen, hier in Deutschland, in der ganzen Welt. Und die übernehmen manchmal so viel Verantwortung, dass sie sich dabei völlig selber vernachlässigen, dass sie arbeiten von morgens bis abends, nicht mehr auf ihre Gesundheit achten und dann plötzlich kommt es zu einem tiefen Fall. Du bist ganz am Boden und sagst, um Gottes Willen, wie komme ich da wieder raus? Ich habe heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin, die hat all das erlebt. Die hat Verantwortung übernommen in fremden Ländern, da kommen wir gleich drauf. Und heute ist sie als Resilienztrainerin, als Coach, Transformationscoach sozusagen unterwegs. Herzlich willkommen, Dagmar Spanzel.
Ja, ganz lieben Dank, Udo. Ich freue mich riesig, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Und
ja, wenn man so deine Vita sieht, also erstmal muss man sagen, du kommst aus einer sehr schönen Gegend, aus Jena nämlich, da wohnst du zurzeit, ne? Das ist wunderbar. Und du bist auch ein Kind, der wird so sagen, DDR, ne?
Definitiv.
Definitiv, ne? Ja, und das hat dich früher auch geprägt. Da war es ja nicht so einfach, oder? Da konnte man sich nicht so ganz entfalten, wie man wollte. Wie war das bei dir?
Ja, also ich sag, ich bin dankbar heute für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Auch für die meiner Kindheit und Jugend. Ich war 24, als die Wiedervereinigung kam, in der DDR. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ja? Und politisch konnte man sich, oder freie Meinungsäußerung im Sinne von politischen Gedanken, das war natürlich ein No-Go. So, es war allerdings, ehrlich gesagt, nicht das, was mich damals umgetrieben hat. Mich hat schon als Teenager umgetrieben, dass ich die Welt entdecken wollte. Ich wollte schon als Teenager in die große, weite Welt. Und mit 14 Jahren haben wir einen Schulausflug nach Berlin gemacht. Und wir sind auf den Fernsehturm dort hoch. Und natürlich wussten wir, dass es eine Mauer gibt, ja. Aber die sah man von der Ostseite aus nicht. Wir durften ja gar nicht in die Nähe, ne? Und vom Fernsehturm aus sah man die. Und da war ein Schlüsselmoment in meinem Leben, als ich dort runterschaute und kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wirklich. Und sah diese Mauer, die war das Symbol für mich, diese Mauer werde ich überwinden. Ich wusste nicht wann und wie, aber ich wusste, ich werde die Welt entdecken und erleben. Und ja, und dann habe ich aber, da ich meine Familie nicht schädigen wollte, denn es gab ja damals, ich sag mal, die sogenannte Sippenhaft, ja. Das heißt also, wenn ich irgendwie abgehauen wäre, dann hätten meine Eltern Schwierigkeiten gekriegt, meine drei Geschwister in irgendeiner Form. Und das wollte ich nicht. Das war für mich nicht mein Weg. Und deswegen habe ich anders überlegt, wie kann ich die Welt auf legale Art und Weise entdecken? Und das war dann nicht so schwer, auf die Lösung zu kommen, denn in Jena gab es ja Carl Zeiss Jena. Und die hatten in 50 Ländern der Welt Büros. Und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich hier in Jena, werde Diplom-Ingenieurökonom im Bereich Elektrotechnik, Elektronik und gehe in den Außenhandel und entdecke mit Zeiss die Welt. Das war meine Strategie. Ja,
Darf ich da mal
und
einhaken, weil das Bild, das du mir gerade geliefert hast, das finde ich so toll, weil ich genau dieses Bild auch gehabt habe. Ich kenne den Fernsehturm in Berlin, in damals ja Ostberlin, diese richtig riesengroße Kugel, bei der du rumlaufen kannst. Und ich hatte
genau.
genau die gleiche Empfindung wie du, dass ich gedacht habe, das ist so schön hier in Berlin. Ich bin ja geborener Berliner. Ich habe gesagt, Mensch, das ist klasse, ja, ist Knorke, wenn du da runterkriegst, aber warum ist diese blöde Mauer da? Genau das hatte ich auch. Wieso machen wir Menschen uns Mauern und sagen, du bist da auf der Seite, du bist auf dieser Seite? Es ist doch viel schöner, wenn wir diese Übermauern überwinden, diese Grenzen und frei in die Welt hinausgehen. Ja, und dann bist du mit Carl Zeiss Jena in die Welt gewandert, oder?
Nein, da gab es noch mal ein paar kleine Umwege. aber vielleicht noch mal ganz kurzer Rückblick, wo du sagtest, es war nicht leicht in der DDR. Nur mal so, es können sich heute die wenigsten vorstellen. Ich war ja das vierte Kind in der Familie. Ja, und meine Mutter war Horterzieherin an der Schule und hat immer ziemlich gesagt, was sie dachte. Jetzt nicht unbedingt schwer politisch, sondern einfach insgesamt ein freier denkender Mensch. Und ist damit aber bei unserem Direktor immer schwer angeeckt. Ja? Und als es jetzt darum ging, es konnte ja aus jeder Klasse etwa nur zwei oder drei Personen Abitur machen. Ja? Also es ging dann nach der 8. Klasse an das Gymnasium, wie man heute sagt, ne? Und zwei bis drei. Und ich hatte zwar vom Schnitt her die besten Noten, aber es gab ja da auch noch andere Kriterien. So, und da hat der Direktor nun gedacht, jetzt kann er meiner Mutter mal so richtig eine reinhauen. Und ich stand nicht auf der Liste. Ja? Und dann haben die sich beschwert, meine Eltern und so weiter und so fort. Und dann hat der Direktor tatsächlich zu denen gesagt, ja, was wollen Sie denn? Sie haben doch drei Kinder, die schon Abitur gemacht haben und studieren. Da muss doch die vierte nicht auch noch studieren. Ja, also das waren die Hürden, die es zu überwinden galt. Gott sei Dank, haben wir die überwunden und ich konnte dann studieren und bin zu Zeiss gegangen. Und anderthalb Jahre später kam die Wiedervereinigung. Ja, yeah, Gott sei Dank. So, also das heißt, ich war nicht mehr abhängig von einem Unternehmen oder einer Ideologie bis hin zu einer Partei, ja, weil das darf man auch nicht vergessen, in die nicht sozialistischen Länder hätte man nur reisen dürfen mit dem entsprechenden Parteibuch. Und das hatte ich damals noch nicht. Mir war aber klar, dass wenn ich dahin will, ich das brauche. Ja? Und so war es natürlich viel besser. Und dann ging, ja, wie soll ich das sagen, ging alles ziemlich drunter und drüber. Ja? Denn Zeiss Jena hatte insgesamt in der DDR 80.000 Beschäftigte, alleine in Jena 20.000, ja, bei einer Stadt von 100.000 Einwohnern. Also Jena war Zeiss und Zeiss war Jena und es war klar, dass dort Tausende und Übertausende entlassen werden müssen. Und darauf wollte ich nicht warten. Ich war 25 oder 26 Jahre alt, ne, habe mit den Hufen gescharrt und wollte was tun. Und habe dann mich beworben unter anderem auf die Gründung oder den Aufbau der Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer in Jena. Denn das gab es ja nicht in der DDR. Und den Job habe ich gekriegt und habe dann als einäugige Königin unter den Blinden diese Aufbauarbeit geleistet. Und das war hochspannend. Ja, das ist total. Jetzt kommen wir ja später zu, dass ich nach Jena zurückgekehrt bin und Unternehmen hier habe, die ich damals beraten habe, wo ich die Existenzgründungsberatung gemacht habe. Und ja, das hab ich 3 Jahre gemacht, war eine tolle Zeit. Und dann kam aber mein ursprünglicher Wunsch und Traum, die Welt zu entdecken und rauszugehen, Kulturen zu erleben, einzutauchen, nicht nur als Tourist, sondern wirklich in das richtige Leben. Das kam wieder nach vorne.
In wie
Und
vielen Ländern warst du insgesamt
in wie vielen Ländern? Also
beruflich?
beruflich gelebt und gearbeitet habe ich in 4 Ländern.
Ah.
Ich habe dann durch die Industrie- und Handelskammern habe ich eben die deutschen Auslandshandelskammern, die AHKs, kennengelernt Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja wie auf dem Silbertablett serviert. Ja, also das hat ja nur auf mich gewartet. Man musste natürlich sich noch bewerben und das war nicht klar, ob man die Jobs soweit kriegt. Aber für mich war klar, früher oder später klappt das. Und so habe ich begonnen in Kanada, in Toronto und bin dann später nach Venezuela, war dort die stellvertretende Geschäftsführerin und mein damaliger Chef, der hatte großes Vertrauen in mich, durfte also sehr viel machen. Er hat mir so die Repräsentationsausführungen übernommen.
Du
Und
hast die Arbeit gemacht, ist klar, das kennen wir.
ja, so, ich wollte es nicht so deutlich sagen. Nein, der war schon super, der hat mir ganz, bei vielem unterstützt, aber hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt und ich konnte mich also in allem beweisen, ja? Von Finanzen, Personal, Business Development, alles, was dazugehört, Mitgliederorganisation wachsen zu lassen und wirtschaftspolitisch auch zu agieren. Und dann habe ich gemerkt, ja, das kann ich, ja? Und jetzt will ich selber Chefin werden und Verantwortung übernehmen. Noch mehr Verantwortung. Und ja, und habe mich dann beworben und habe es bekommen und bin dann Geschäftsführerin der deutsch-tunesischen Handelskammer geworden und bin dann umgezogen nach Tunesien. Das war die dritte Etappe. Und ja, da gab es nochmal eine kleine, ne, die war nicht so klein, aber eine Hürde, weil es war auch hochspannend, weil in der Zentrale der Verantwortliche konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau Geschäftsführerin einer AHK im arabischen Land sein kann. Ja, die Geschäftsleute vor Ort in dem Vorstand, ne, eine AHK hat ja auch Mitglieder und hat einen Vorstand, und die haben alle, die dort leben, haben alle gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem in Tunesien. Ne? Aber Berlin hat dann noch ein paar Mal überlegt, aber am Ende ist es gut ausgegangen und ich durfte dann die Geschäftsführung dort übernehmen und habe das mit viel Freude mit meinem Team auch gut entwickelt und ausgebaut bis zum arabischen Frühling. Die Revolution ging ja los in Tunesien. Und wenn wir so über das Thema Verantwortung reden, dann war das auch eine sehr spannende Zeit für dieses Thema. Denn es war wirklich lebensbedrohlich. Ja? Also um mein Haus rum wurde geschossen, geplündert und keiner wusste, wann und ob er dran ist. Ich war alleine, mein Mann war in Deutschland, der Flughafen war natürlich zu und per Internet waren wir Gott sei Dank alle verbunden. Wir haben also enorm im Team auch, ne, ein gutes Netzwerk aufgebaut und jeden unterstützt dort, wo es ging. Und wir haben aber durch das Internet auch alle Horrortaten mitgekriegt, ne? Also es hat immer zwei Seiten. Was es aber gebracht hat, ist, dass mein Chef gesagt hat, wenn das vorüber ist und der Flughafen wieder offen ist, können Sie direkt rausfliegen und wir finden eine andere spannende Tätigkeit für Sie. Ja, Sie müssen dort nicht bleiben. Und dann habe ich mich erstmal bedankt für die Möglichkeit, ja, und dann überlegt, okay, will ich das? Und dann kam ich ganz schnell erstmal zu der Antwort, also entweder ich gehe gleich oder ich bleibe noch ein paar Jahre. Und dann kam sehr schnell die Entscheidung, ich bleibe noch ein paar Jahre, denn meine tunesischen Kolleginnen und Kollegen konnten auch nicht einfach ausfliegen. Ja, und das war das eine. Und das andere war auch der Reiz des Unbekannten. Ja, also wirklich, es war ja ein komplett neues Feld zu bestellen. Wirtschaftlich, ne, in jederlei Hinsicht, politisch, wirtschaftspolitisch. Wir hatten knapp 400 deutsche Unternehmen in Tunesien vor Ort, die dort gefertigt haben. Und ja, und das habe ich dann getan. Und das war nochmal eine völlig neue Erfahrung. Und dort Verantwortung zu übernehmen in einem sehr absolut unsicheren Umfeld. Ja, sich aus dem Fenster zu lehnen und auch zum Beispiel die Firmen, die Mitgliedsunternehmen zu informieren über Dinge, die nicht hundertprozentig sicher waren. Ja, dann Pressearbeit, Crashkurs. Vorher hat sich kaum ein Mensch für Tunesien interessiert. Plötzlich hatten wir Anfragen, Interviews zu geben von allen deutschen Medien, kannst du sagen, und politischen Gruppierungen, ja, und Bundestagsausschüssen, die kommen wollten und wer nicht alles. Ich glaube, Herr Westerwelle war damals alle 2 Monate da oder so, gefühlt zumindest. Ja, und wir waren, abgesehen von der Botschaft natürlich, aber im wirtschaftlichen Sinne der einzige ernstzunehmende Player vor Ort.
Ich will ja mal einhaken, das muss man sich einfach mal vorstellen. Eine Außenhandelskammer, werden viele sagen, naja, was ist das so? Aber das ist die Anlaufstelle für Unternehmen, sowohl in dem Land als auch für das repräsentierte Land, also für Deutschland. Wo geht's raus? Sagt er, ich brauche also diese Außenhandelskammer, damit ich diese Kontakte knüpfe. Das ist ja heute vielfach anders. Heute gibt es ein Internet, heute gibt es LinkedIn oder so. Da lerne ich jemanden kennen, der ist aus Tunesien, da würde ich das machen. Aber das funktioniert nicht so, sondern du brauchst diese Anlaufpunkte. Das heißt, ihr habt eine sehr, sehr wichtige Funktion gehabt für die Entwicklung Deutschlands in dem Land und für die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehung zu diesem Land. Das darf man einfach nicht verkennen. Das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die du gemacht hast. Du bist dann irgendwann, glaube ich, noch nach Schweden oder wohin gekommen?
Nee. Was noch, weil du sagst, Verantwortung ist ja nicht nur für die inhaltliche Arbeit, sondern auch für die Menschen, die du führst, ja, für dein Team. Und das war ein ganz wichtiger, zentraler Punkt immer für mich. Ich habe mal, da war ich noch sehr jung, habe ich ein Führungsseminar besucht und mich hat der Titel so begeistert. Der war nämlich fürs Leben gerne Führungskraft. Ja. Und das hat mich angesprochen. Ja. Und genau so habe ich das empfunden. Und ich wollte immer eine super gute Chefin sein, ja, was auch immer das heißt. Ja. Das kann ja jeder für sich mit seinem Team rausfinden, aber das war mein Anspruch. Und deswegen habe ich schon zu Zeiten, als ich in Tunesien war, nicht nur Seminare besucht und mich fortgebildet, sondern eben auch Ausbildungen gemacht in die Richtung. Ich wollte tiefer eintauchen, ja, und habe damals schon die Ausbildung bei dem Professor Lengle gemacht und bin existenzieller Coach geworden. Und später noch andere Ausbildungen, die mich immer mehr eintauchen haben lassen, ne, in die menschliche Psyche und die menschliche Interaktion. Und das hat mich fasziniert. Also, und auch dieses Ziel, ja, individueller meinen Kolleginnen und Kollegen entgegenzukommen und zu sehen, ja, wie kann ich sie unterstützen, dass sie sich selbst entwickeln und damit auch ihre Arbeit besser machen können, ne? Und einfach glücklicher, gesünder, fröhlicher sind. Also das treibt mich schon viele, viele, viele Jahre um. Und das
Aber
habe ich mehrmals.
jetzt lass uns doch mal drauf kommen. Du hattest, also irgendwann wurde es dann zu viel. Du bist dann noch woanders gewesen und es wurde dann
Finnland. Finnland.
in Finnland, in Finnland war es ganz genau. Und irgendwann war es dann so viel, dass du dem gar nicht mehr standhalten konntest, oder?
Ja, also ich bin von Tunesien nach Finnland. Wir müssen uns ja immer bei den AKs, muss man sich bewerben. Ne? Das sind ja keine Behörden, auch kein öffentlicher Dienst. Und ich habe mich für Finnland beworben, weil mein Mann damals sprach auch Schwedisch. Wir waren öfter in Skandinavien im Urlaub, also eine gewisse Affinität war da. Und ich fand es eben auch hochspannend, dass so ein kleines Land wie Finnland im Bereich zum Beispiel der Digitalisierung Deutschland um Längen voraus war. So, die Deutschen wiederum aber nichts davon wussten. Ja. So, die Mehrheit denken immer noch bei Finnland an Seen, an Tourismus, an Nokia, was dann pleite gegangen ist, ja, was zwar nicht stimmt, aber das dachten alle in Deutschland. Und dann hört es auch schon langsam auf. Ja. Und gutes Bildungssystem noch, genau. So, das ist das, was bekannt war. Und deutsche Auslandshandelskammern sind ja dafür da, sozusagen die richtigen Player zusammenzubringen, so dass sie erfolgreicher werden. Und von beiden Seiten. Ne? Und da habe ich eben sehr viel Potenzial gesehen, gerade im Bereich der Digitalisierung, dort das bestehende gute, enge wirtschaftliche Verhältnis noch erfolgreich weiter auszubauen. Und das war mit ein großer Antrieb. Ne? Ja, und dann bin ich also dorthin gezogen. Mein Mann war damals hat seine Kunden in Deutschland gehabt und wir hatten so eine Pendelbeziehung. Und ich habe mich voller Enthusiasmus in die Arbeit dort gestürzt, unter anderem auch angefangen, Finnisch zu lernen, ne? was eine der schwierigsten Sprachen der Welt ist. Und wollte wirklich das richtig fließend lernen, weil Arabisch habe ich nur so ein bisschen gelernt. Und da habe ich gesagt, diesmal mache ich das besser und lerne Finnisch richtig. Dazu sollte es aber dann nicht kommen, da ich nach einem guten Jahr, ja, des Einstiegs und der, ja, erstmal Aufarbeitung, ne, so weit war, dass ich angefangen habe, physische Symptome zu kriegen, ja, also alle möglichen Beschwerden, die ich gekonnt ignoriert habe. Aus heutiger Sicht sage ich, ich habe das Business-Schauspielerinnen-Syndrom entwickelt. Ja, nach außen war alles immer toll mit meinem Team zusammen. Wir waren super erfolgreich. Wir haben die deutsch-finnische Digitalisierungspartnerschaft ins Leben gerufen. Wir haben deutsche mit finnischen Startups zusammengebracht, ja, und viele, viele andere Dinge erfolgreich entweder neu aufgebaut oder weiterentwickelt. Und alles lief super. Ja, bis auf meinen Körper. Und das habe ich also ja, bestimmt 1,5 Jahre gekonnt ignoriert, bis die Symptome halt so stark wurden, dass ich sie nicht mehr ausblenden konnte. Und es ging dann mit Taubheit los in den Beinen. Und das war dann bei mir die Schwelle erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mich um mich kümmern. So, das war aber erstmal nur die innere Erkenntnis. Und ich habe dann auch mich um mich gekümmert. Nach außen war ich immer noch die Business-Schauspielerin, ne?
Und
Und
das ist ja etwas, ich darf da nochmal einhaken, weil genau das ist das Problem, was viele Menschen haben. Also die stehen in der Verantwortung und sie wissen, sie stehen in der Front. Sie sind immer im Fokus, der Scheinwerfer ist auf sie gerichtet und sie sagen sich immer wieder, nee, ich darf nicht, ich darf nicht, nee, ich kann nicht, nein, ich muss ja. So, aber irgendwann kommt es, der Körper sagt dir ja selber, das ist ja ein Phänomen, das wir beobachten, gerade bei Selbstständigen. So, die arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann haben die Weihnachtsferien oder sind in Urlaub und dann werden die krank. Also, wie kann das denn sein? Ich will mich doch jetzt erholen. Nein, der Körper sagt, ein Glück, endlich mal Pause. Jetzt kann ich mal richtig die Symptome nach draußen bringen, die sich angesammelt haben im Laufe der Zeit. Und jetzt musst du einfach mal Pause machen. So war es bei dir ja wahrscheinlich auch. Irgendwann ging es dann nicht mehr weiter, nicht wahr?
genau so ist es. Und zu deiner Aufzählung, ja, ich kann nicht mehr, ich muss und so weiter, will ich noch, zumindest was mich betrifft, ein Adjektiv oder ein dazufügen, nämlich ich wollte auch. Ja? Also das ist nochmal, ne? Das ist, ich sag heute, eine gewisse Überidentifikation. Ja? Also ich bin in diesem Job aufgegangen. Ich bin früh gerne dahin gegangen. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, heute schon wieder dahin und ja, was hilft ja nichts, ich muss, warum auch immer, ne? Und das hatte ich nicht. Ich bin dort hin und hab, ne, das wie so ein Rausch, kannst du fast sagen.
Du hast das, also in unserem Vorgespräch hast du ein ganz tolles Bild gebracht. Wir kennen das von dem Duracell-Häschen. Ne? Neue Batterien rein und dann klatscht und klatscht und klatscht das und klatscht das und klatscht das, bis auf einmal die Batterie alle ist und dann gehen die Dinger
Ja,
aus der Hose.
genau.
So war es bei dir, glaube ich, auch, oder?
Ja, und die Batterie hat lange gehalten, ne? So, und wie gesagt, ich bereue auch nichts. Es hat auch Spaß gemacht, ne? Es war ganz viel Tolles dabei. Nur ein Teil von mir ist zu kurz gekommen. Ja? Ein Teil von mir habe ich nicht genügend Beachtung geschenkt. Und der Körper sendet uns die Symptome, der klopft an. Am Anfang ganz zärtlich und wohlmeinend, ja, dann ein bisschen deutlicher. Irgendwann kommt die Faust an die Tür. Und wenn das auch nicht reicht, dann wird die Tür irgendwann eingetreten. Ja? So, und da haben wir eine Wahl. Ja? Wir haben eine Wahl, eher auf das Klopfen zu hören und irgendwas anders zu machen. Da gibt es kein Allgemeinrezept. Ne? Es gibt natürlich Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten. Aber das Erste, was es braucht, da nützt dir die ganze Unterstützung da draußen nichts, ist, dass wir selber mal innehalten und nach innen lauschen und unsere Selbstehrlichkeit erhöhen, ja, und nicht in diesem unbewussten Rad, in diesem Rausch der Aktivität und bei mir war es auch der Bedeutung, ne? Ich hatte ja auch eine wichtige Rolle, ne? Ich habe vom finnischen Staatspräsidenten, ja, bis hin zum Start-up, was ich gerade gegründet hat, ja, hatte ich mit allen verschiedensten Menschen und Menschengruppen zu tun und das war ja, toll, ne, einfach. Und dort was zu gestalten und bewegen zu können und erreichen zu können, das hat mich beflügelt. Und das ist auch in Ordnung, ne? Nur dieser Blick nach innen, der hat eben nur punktuell stattgefunden. Und eigentlich in all diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, habe ich ja sehr viel gelernt, eigentlich, wie man so schön sagt, ne? Und habe dann diese Dinge bei meinen Teams angewendet. Aber eben kaum bei mir. Und vielleicht kennst du das und die Zuhörer und Zuschauerinnen eher auch, dass wir oft in bestimmten Phasen zumindest besser sind darin, anderen irgendwas beizubringen und anderen gute Ratschläge zu geben, als die selber wirklich umzusetzen.
Das ist immer so. Das ist das Prinzip vieler Coaches. Ich darf das Geheimnis hier verraten. Die schauen sich an, was du gemacht hast. Und dann sagen sie, schau doch mal, wenn du dir das nochmal anguckst. Also ich sehe das so. Das heißt, die geben dir ein Feedback. So, das heißt, die müssen das nicht besser wissen. Und dann denkst du drüber nach und sagst, naja, also du hast schon recht. Also wenn ich das so betrachte, hättest du auch alleine drauf kommen können. Aber du kommst da nicht drauf, weil dich erst jemand darauf hinstoßen muss. Und für mich schließt jetzt wieder ein bisschen der Kreis, weil es so ganz toll ist. Ich habe ja schon nur so viele Podcast-Interviews gemacht. Zwei Podcasts vorangehend haben wir einen lieben Kollegen gehabt und er hat genau das auf den Punkt gebracht. Wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und er ist Triathlon-Weltmeister und er hat diesen Satz geprägt und hat gesagt, Champions werden in den Pausen gemacht. Und wenn wir uns diese Pausen nicht gönnen in unserem Berufsleben, dann sind wir erschöpft, dann können wir nicht mehr weiter, also brauchen wir diese Pause. Und so hast du es ja dann auch für dich erkannt. Und wie ging es dann weiter? Was war dein Wendepunkt, wo du gesagt hast, so, jetzt ist aber Schluss, jetzt muss es anders werden?
Ja, also von daher trifft es bei mir leider nicht ganz zu, dass ich das erkannt habe, sondern bei mir wurde die Tür eingetreten.
Okay.
Ja. Ich hatte zwar dann schon einiges erkannt, aber noch nicht gut genug und oder noch nicht umfassend genug. Und ich hatte halt durch den Schimmel dann im Büro, ich hatte eine Schwermetallvergiftung, Schimmel im Büro und auch eine chemische Überempfindlichkeit entwickelt. Und als wir ins neue Büro gezogen sind, dann war dort so viel Chemie, dass das mein Körper nicht mehr abkonnte. Ja, und alle Symptome, die ich schon hatte, wurden exponentiell gesteigert. Und das war der Punkt, wo ich auf unbestimmt erstmal krankgeschrieben wurde und keiner wusste so richtig, ob das wieder wird und wie und wann. Und ja, das war der erste Knockout von dreien innerhalb kürzester Zeit. Der zweite war dann mein Mann, der dann, was ja bei einer Pendelbeziehung relativ gut geht, ne? Dann nicht nur mich als einzige Frau in seinem Leben hatte, so dass es dann dort auch zu einer Trennung kam. Und das Dritte war dann nach einigen Monaten die Entscheidung mit meinem Arbeitgeber gemeinsam, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Das war so circa nach 9 Monaten, wo es mir zwar langsam besser ging, aber ich noch weit davon entfernt war, wieder diese anspruchsvolle Aufgabe ausführen zu können. Und ich auch gespürt habe für mich, ich würde zu früh zurückgehen. Ja, zumindest bestand eine Gefahr, sagen wir es mal so. Ja, bei aller Sensibilität, die ich entwickelt habe. Aber ich habe gesagt, jetzt geht's um mich. Ja, jetzt geht's um mich, um meine Gesundheit, um meinen Körper. Und ich weiß, ich werde wieder gesund. Ich weiß noch nicht, wie lange es braucht. Und ich brauche jetzt die Zeit dafür. So. Und von daher haben wir uns da geeinigt, das zu beenden an der Stelle. Und das war ein Wendepunkt sozusagen in meinem Leben. Das war in Berlin im Hotelzimmer, ne, an dem Tag, auch wenn es mit meiner Entscheidung war. Nichtsdestotrotz war das ja, ne, da war nun alles weg, womit ich mich hier identifiziert hatte. Meine Gesundheit, mein Mann und nun auch noch mein Job. Und da kam so dieser völlige Zusammenbruch, der Gott sei Dank nur 1, 2 Stunden dauerte. Und dann hatte ich das Gefühl, als wenn dieses ganze Wissen aus diesen 15 Jahren Ausbildungen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, als wäre das wie so ein Samen unter der Erde gewachsen. Und der ist in diesem Hotelzimmer in Berlin so richtig aufgegangen. Endlich auch für mich. Ja. Und das ging einher mit einem tiefen Frieden und einer umfassenden Dankbarkeit für alles, was war in meinem Leben, besonders für die Schwierigkeiten, für alles, was ist und für alles, was kommt, egal was es ist. Und das war jetzt vor gut 4 Jahren und diesen Frieden und diese, ja, Dankbarkeit, die habe ich bis heute mir erhalten. Also ich wusste, mein neues Lebensmotto ist, und das spüre ich auch immer wieder bei allem, egal was kommt, ich weiß, dass es gut wird, die Frage ist nur, wie gut.
Dagmar, das finde ich so fantastisch, was du sagst, weil genau das ist, sag mal, die Quintessenz eines erfüllten Lebens. Ich kenne ja viele Menschen, die zu mir kommen, auch als Heilpraktiker, Psychotherapie, die so völlig down sind. Das war so fürchterlich, das war so schlimm. Und ich sage, dann sei doch dankbar dafür. Ich sage, wieso soll ich denn dankbar dafür sein? Ja, ich sage mal, du hast doch was gelernt daraus. Ja, sicherlich schon. Aber sei doch dankbar für die Erfahrungen, die du hast machen dürfen, auch wenn sie schlimm waren. Also wenn ich mich mit meiner Großmutter damals unterhalten habe, wie sie mir erzählt hat, dass sie im Zweiten Weltkrieg mit ihren beiden Zwillingskindern die Flucht angetreten hat. Und wie schlimm das war. Das war eine ganz schlimme Zeit. Aber sie hat das mit leuchtenden Augen erzählt, weil sie das überwunden hat, weil sie da rausgekommen ist. Und ich sage, wie toll ist das? Und sagt, ja, im Grunde bin ich da auch ein bisschen dankbar für. Und das finde ich das fantastisch. Und so ist es bei dir geworden. Und heute machst du ja aus dieser Erfahrung heraus was ganz anderes. Du hilfst anderen Menschen dabei. Was machst du da mit diesem wertvollen Erfahrungsschatz?
Ja, genau, diese Wende kam in dem Hotelzimmer und als ich diese Gefühle hatte und diesen Frieden und diese Dankbarkeit empfunden habe, dann wusste ich in diesem Moment, den Rest meines Lebens werde ich damit verbringen, andere Menschen zu unterstützen, ja, ihren, und zwar, das ist mir wirklich wichtig, individuellen Weg hin zu dieser inneren Frieden, dieser inneren Glück, ne, dieser inneren Stärke zu suchen und zu finden. Und das war einfach glasklar, ja. Und dann bin ich zurück, habe nochmal ein Studium gemacht an der Quantum University auf Hawaii. Da kam dann leider der Lockdown, deswegen war das online. Habe nochmal mich zur Gesundheitstherapeutin ausbilden lassen und habe Marcy Shimoff kennengelernt. Das ist eine US-amerikanische Weltbestseller-Autorin und Glücksforscherin, Verhaltensforscherin seit vielen Jahrzehnten. Und die hat das Buch geschrieben, Happy for No Reason. Und als ich dieses Buch, diesen Titel gehört habe, da hat es total resoniert in mir, ja, weil das genau dieses Gefühl von dem Hotelzimmer war. Und alles war weg und aus innen heraus kam dieser Friede, ne? Und ja, und dann habe ich natürlich das Buch gelesen, fand das mega und habe sie dann kennengelernt und habe mich von ihr als Trainerin ausbilden lassen und bin jetzt seit knapp 4 Jahren oder 3,5 Jahren die erste deutschsprachige Trainerin geworden für Glücklich ohne Grund, die Workshops gibt. Ja,
Oh, was machst du da in deinen Workshops? Wer kommt zu dir und was erfahren die?
interessant war auch der Übergang, weil ich habe am Anfang gedacht, die Businesswelt liegt hinter mir und jetzt geht es um den Menschen, um den Privatmenschen. Ja? So, den will ich jetzt beglücken. Und so habe ich auch begonnen. Und dann war es aber ganz schnell, kam der Shift, dass ehemalige Kollegen und Geschäftspartner mich anriefen und einfach fragten, Dagmar, wie geht's dir eigentlich? Ne, weil ich war ja krank vorher, mir ging es aber wieder gut. Ich bin vollständig geheilt gewesen zu dem Zeitpunkt dann. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich bin wieder voll fit. Ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, na ja, also ich bringe Menschen spielerisch in die Eigenverantwortung, dass sie selber erkennen, was sie tun können, was sie selbst tun können, damit sie von innen heraus, ne, gesünder, stabiler, widerstandsfähiger, glücklicher und auch leistungsfähiger werden und mehr Freude am Leben haben. Und dann ging das los, dass manche Geschäftsführer, die ich dort kannte, dann gesagt haben, wow, das klingt ja super, das will ich für meine Leute auch haben. Ja, ich habe das mit einer, ich komme ja aus der Familie der Industrie- und Handelskammern auch. Und ein Chef einer IHK hat gesagt, oh, das ist ja mega. Ich will die glücklichste IHK Deutschlands werden.
Das ist gut. Ja, genau.
Also die Mitarbeiter, ne?
Ja, klar.
Und wenn die glücklich sind, dann werden auch die Mitglieder noch glücklicher und, und. Dann habe ich gesagt, naja, also ich kann meinen Beitrag dazu leisten. Und so ging das los, dass also der Shift von Privatperson zur Businesswelt kam. Und da das dann so gut lief und auf Weiterempfehlung, ne? Das ist sehr schnell, sehr stark gewachsen. Und dann habe ich noch mal innegehalten, weil das habe ich inzwischen gelernt, dass ich nur noch eine Aufgabe in meinem Leben habe. Das habe ich in diesem Hotelzimmer erkannt. Und die einzige Aufgabe, die ich habe für den Rest meines Lebens, ist, immer wieder gut einzuchecken bei mir selbst und zu spüren, ob das, was ich tue, wirklich das ist, was jetzt ansteht für mich, ne?
Und das ist ja sehr, sehr wichtig. Also gerade im Unternehmen, wir hören immer wieder, ah, der Stressfaktor ist zu groß geworden. Ich muss sofort reagieren. Die Informationsflut ist zu groß geworden. Also ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Entspannung. Ich bräuchte ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit gegen diese ganzen Stressfaktoren. Und die Fachleute sagen dazu ja Resilienz. Jetzt frage ich mal die Expertin, die hat ja mal gesagt, es gibt da so verschiedene Säulen einer ganzheitlichen Resilienz. Soweit ich weiß, sind das sieben, wie du sie mal aufgehört hast. Was hat es mit diesen sieben Säulen der ganzheitlichen Resilienz auf sich? Sag mir doch mal.
Genau. Also, wenn man Menschen unterstützen will, ne, zu dieser inneren Stärke und dem inneren Glück Schritt für Schritt zu kommen, dann funktioniert das meiner Meinung nach nur, wenn man erkennt, dass jeder Mensch individuell ist. Ja? Und wir können zum Beispiel ich sage jetzt mal, ein Rückentraining anbieten, ja, für 15 Leute. Und da sind vielleicht ein, zwei dabei, die gerade wo das hoffentlich genau der richtige Moment für dieses Thema ist. So, und bei denen klappt das dann auch irgendwas. Wie lange ist eine andere Frage. Aber die anderen, die machen da mit und haben einen netten Tag irgendwie und dann ist das wieder weg. Und mein Konzept des ganzheitlichen Resilienztrainings, glücklich ohne Grund, das basiert auf sieben Bereichen, sag ich mal. Und Entschuldigung, muss man. Und zwar baue ich mit denen das Haus des inneren Glücks. Der Mensch kann ja optisch sich sowas besser vorstellen. Warte mal, für die, die hier das Video sehen, können wir das auch mal in die Kamera
Ah,
halten.
da ist es das Haus.
Ja. Und dieses Haus hat ein Fundament. Und wie im richtigen Leben ist das Fundament das alles Entscheidende, wenn ich was Dauerhaftes, Stabiles aufbauen will. Und hier bei dem Haus der Resilienz steht das Fundament für die Eigenverantwortung. Ja, das ist die Basis. Solange der einzelne Mensch in dieser Opferhaltung unbewusst bleibt, ja, und unzufrieden ist, sich ärgert, andere sich beschwert, andere beschuldigt und, andere Menschen, andere Umstände, egal, bleibt er in der Opferhaltung und ist einfach. Ja, ein Opfer, ein Sklave der Umstände sozusagen. Und es wird ihm nicht besser gehen, sondern im Gegenteil meistens schlechter. Und deswegen ist eine Aufgabe, also in meinen Trainings, die ich mache, führe ich die Menschen dahin auf unterhaltsame Art, ja, ein bisschen spielerisch, und dass sie nach innen schauen und mal sich selbst ein bisschen erforschen und sich zum Beispiel diese ganz wichtige Frage stellen. Das können alle, die hier zuhören und zuschauen, ja auch mal sich selbst fragen. Was sind denn deine wiederkehrenden Themen, über die du dich regelmäßig, ja, das ist wichtig, die wiederkehrenden Themen, über die du dich regelmäßig ärgerst, aufregst, ja, egal ob beruflich oder privat. Bei manchen beginnt das schon früh mit dem Verkehr. Ja? Bei ganz vielen Frauen ist es regelmäßig täglich zu Hause der Ärger von den Kindern oder dem Partner, dass die nicht das machen, so wie sie es wollen. Und da, und beruflich, ne, ich mache das ja auch in Krankenhäusern für Pflegekräfte, da geht es um die Dienstpläne oder um andere Dinge. Ja? Wir haben ja alle Themen, nur wir, uns sind die Themen gar nicht bewusst, den meisten. Ja? Und wie oft die uns beschäftigen. Und das zu erforschen. Und dann trainiere ich mit denen natürlich auch, wie sie da wieder rauskommen. Weil da wollen wir ja nicht hängen bleiben. Aber das Thema ist, bevor ich mir dessen nicht bewusst werde, kann ich überhaupt nichts verbessern. Ja? Und dann die anderen Bereiche sind, die erste Säule des Hauses ist unser Verstand. Da geht es darum, was in unserem Gehirn so vorgeht, ne? Und wie viel wir unbewusst unterwegs sind, wie viel Gedanken, 80%, nämlich unsere Gedanken sind glücksverhindernd, ja, und wie wir die Gedanken zu unseren Freunden machen können. Die zweite Säule ist unser Herz. Da geht es um diese schönen Themen wie zum Beispiel Dankbarkeit und Wertschätzung. Wertschätzung ist überhaupt mein Favorit. Und die dritte Säule ist unser Körper. Da geht es um Schlaf, Bewegung, Ernährung und unseren Atem. Die vierte Säule ist die Seele. Da zucken manche so ein bisschen und denken, jetzt geht es um Religion. Aber es geht mehr um die Frage, wie oft bist du denn so mit dir mal in der Stille? Ja? Und wir werden immer mehr beschallt und kommen immer weniger mit uns in wirkliche Beziehung. Und das Dach des Hauses steht für den Sinn im Leben. Und das natürlich auf die berufliche Situation betrachtet, aber nicht nur, sondern auch im Ehrenamt, im Hobby oder in der Familie, ne? Irgendwo, was lässt dich lebendig werden? Was bringt dich in den Flow? Hast du genug davon? Willst du mal was Neues ausprobieren? Ne? Neues Hobby oder so. Und als letztes, der Garten dieses schönen Hauses, der steht für die Beziehungen zwischen den Menschen. Und da geht es auch um unser emotionales Immunsystem, weil wir sind viel enger miteinander verbunden, als wir so denken. Ja, die Spiegelneuronen sorgen dafür, dass ständig wird da gefeuert, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist, ob positiv oder negativ. Ja, und wie wir unser emotionales Immunsystem eben stärken können, wie wir unsere Grenzen erkennen und wertschätzend kommunizieren und wie wir uns Unterstützung suchen können. Das ist so im Schnelldurchlauf.
Spannende Themen, sehr spannende Themen. Dagmar, ich weiß, wir können noch stundenlang miteinander sprechen, aber lass uns mal vielleicht zum Abschluss mal eine Frage. Jetzt werden die Hörer überlegen, ah ja, da habe ich ja auch ein Thema. Wenn du aus deiner Sicht so in zwei, drei Sätzen sagst, da ist jemand, hat gesagt, hat erkannt, da sind meine Grenzen, ich kann nicht mehr weiter. Was sind deine knallharten Tipps, da rauszukommen? Unabhängig davon, dass er natürlich jederzeit sich bei dir melden kann, aber was sind deine Tipps, da in die Aktion zu kommen und die Situation zu verbessern?
Das, was ich am Ende jedes Workshops und jeder Coachingstunde und auch auf der Bühne, bin ja inzwischen auch Keynote-Speakerin, oft sage, und das meine ich wirklich von Herzen so, ist, das Allerwichtigste bei allem ist, geht liebevoller und wertschätzender mit dir selber um. Das ist die Basis für alles andere. Ja? Wir können im Außen sonst was probieren und zu verbessern und an allen möglichen Stellschrauben drehen. Wenn wir aber im Innen immer noch diese Muster, diese Prägungen, diese Glaubenssätze haben, wie ich bin nicht gut genug oder ich muss es anderen recht machen, um Anerkennung zu kriegen oder, ne? Oder perfektionistisches Bestreben haben, gibt so viele verschiedene Prägungen, die gehen nicht einfach so weg, weil ich ein Buch lese, ein YouTube höre oder, ne? Sondern da wirklich innezuhalten, dieses Innehalten, um mal bei dir selber anzukommen und zu sagen, was ist es, was ich jetzt brauche? Weil es gibt kein allgemein Rezept für jeden gleich. Dieses Individuelle, was es jetzt braucht. Und entweder du findest dort direkt eine Antwort, ne, als nächsten Schritt, ne, oder eben wirklich eine Unterstützung zu suchen, dass dir jemand hilft, für dich heraus, mit dir herauszufinden, was für dich das Richtige ist. Und ich würde nie Trainern und Coaches glauben, die irgendwie one fits all unterwegs sind. Ne?
Lieber Dank, eine ganz wertvolle Erkenntnis. Gehe liebevoller mit dir selber um, dann haben andere auch die Chance, dass du mit ihnen liebevoller umgehst. Ich
Absolut.
danke dir sehr für diese tollen Gedanken, die du uns hier überbracht hast. Das war ein wunderbares Gespräch. Dankeschön dafür.
Ja, danke dir, Udo, für all diese Inspirationen, die du in die Welt bringst.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.